Radio Prag, Nachrichten.
Wirtschaftskrise kein Grund für Aufschub der Kirchenrestitution. KZ-Kulisse erinnert in Prag an Widerstand gegen NS-Besetzung. Fußball, Tschechien bei Test gegen Israel ohne Tschech, Drobny möglicher Ersatz. Premier Petr Nečas erklärte bei seinem Besuch im Vatikan, die Wirtschaftskrise sei kein Grund, die Kirchenrestitution aufzuschieben. Der Gesetzesentwurf glätte die Beziehungen zwischen den Kirchen und dem Staat in Tschechien. Außerdem sei es de facto eine Entschuldung des Staates gegenüber der Kirche und es verschwinde die Pflicht, die Priester wie Staatsangestellte zu entlohnen, so der Regierungsvorsitzende. Er reagierte damit auf Forderungen, die vereinbarte Rückgabe von Kircheneigentum und die Zahlung von Kompensationen in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation zu verschieben. Jerzy Dienstbier, Kandidat der Sozialdemokratischen Partei für das Präsidentenamt und stellvertretender Parteivorsitzender, hat in einer Online-Diskussion die Kommunistische Partei Böhmen und Mährens, KSCM, als Verfassungsproblem bezeichnet. Man müsse sich entscheiden, ob man die Kommunistische Partei als demokratische Partei mit Koalitionspotenzial ernst nehme oder sie als nicht demokratisch betrachte, so Dienstbier. Nehme man sie als antidemokratisch wahr, so müsse die Regierung einen Verbotsantrag bemühen. Andernfalls verletze die Koalition ihren Verfassungsauftrag. Dieses Problem müsse dringend gelöst werden, fügte Dienstbier hinzu. In der Kulisse eines Konzentrationslagers will eine Ausstellung in Prag an die nationalsozialistische Besatzungszeit und die tschechische Widerstandsbewegung erinnern. Der hölzerne Nachbau eines KZ-Geländes im Prager Stadtzentrum beherbergt ab diesem Sonntag eine Ausstellung über das Attentat auf SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich vor 70 Jahren und die Folgen davon. Unter anderem wurden ein Stacheldraht bewehrter Zaun, ein Wachturm und ein Tor nachgebaut, über dem ein großer Reichsadler thront. Zu den Partnern der Ausstellung, die von Außenminister Karel Schwarzenberg eröffnet wird, zählt auch das Jüdische Museum in Prag. Zum Sport. Der tschechische Radrennfahrer Roman Kreuziger konnte am Freitag die drittletzte Etappe des Giro d'Italia mit einer Zeit von 6 Stunden, 18 Minuten und 3 Sekunden gewinnen. Der 26-jährige Fahrer des Astana-Teams fuhr nach 198 Kilometern mit 19 Sekunden Vorsprung auf Riederheisdal durchs Ziel. Der Kanadier hatte auf den letzten Kilometern noch versucht, an Kreuziger vorbeizuziehen. Eine Chance auf den Gesamtsieg hat der Tscheche aber nicht. Im Gesamtklassement liegt er derzeit auf Rang 17. Und Fußball. Torwart Petr Čech und Kapitän Tomáš Rosický werden im EM-Test des tschechischen Fußballnationalteams gegen Israel am Samstag im österreichischen Hartberg fehlen. Trainer Michael Bilek wolle die beiden Spieler wegen ihres anstrengenden Programms der vergangenen Wochen schonen, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur ČTK am Freitag. Čech hatte mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen. Rosický tritt nach Problemen mit der Wadenmuskulatur kürzer. Auch Verteidiger Michael Kadlec von Bayer Leverkusen muss am Samstag aussetzen. Als Kapitän wird Rosický gegen Israel von Offensivmann Milan Baroš vertreten. Im Tor soll Jaroslav Drobny vom Hamburger SV seine Chance bekommen. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien schön. Im Laufe des Tages ziehen aber Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Metern bei 13 Grad Celsius. Sie hörten die Meldungen von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das sind unsere heutigen Themen. Vor 70 Jahren wurde in Prag von tschechoslowakischen Widerstandskämpfern ein Attentat auf Reinhard Heydrich verübt. 8 Tage später erlag er seinen Verletzungen. Es war das einzige erfolgreiche Attentat auf eine Nazi-Größe. In Tschechien wird nun an den Anschlag und den nachfolgenden Terror des NS-Regimes erinnert. Im Zeichen der Versöhnung steht hingegen unser zweites aktuelles Thema. Jugend debattiert, nämlich auch in Tschechien. Jetzt fand zum 5. Mal das Landesfinale statt. Im Sprachkurs machen wir dann einen Ausflug in die Welt der Lebensmittel und im Reiseland in ein Kloster im Umland von Prag. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Er galt als Henker des tschechischen Volkes, der Organisator des Holocaust und stellvertretende Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich. Am 27. Mai 1942 verübten tschechische Widerstandskämpfer ein Attentat auf Heydrich. Die Nazis reagierten mit zahlreichen Racheakten, darunter auch die Niederbrennung der Gemeinden Lidice und Ležáky. Nun jährt sich das Attentat auf Heydrich zum 70. Mal. Am Donnerstag wurde deswegen im Prager Wallensteingarten eine Ausstellung eröffnet. Martina Schneibergová war für Radio Prag dabei.
Heute, am 27. Mai um 10.30 Uhr, wurde ein Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich verübt. Aus einem historischen Radioempfänger erklang die Originalmeldung vom Tag des Attentats. Die Aufnahmen aus dem Prager Rundfunkarchiv schallen durch den Waldsteingarten und bringen den Besuchern der Ausstellung die Atmosphäre vom Mai 1942 näher. Auf mehr als 60 Tafeln sind historische Fotos, Zeitungsartikel und andere Dokumente zu sehen. Sie beschreiben das Attentat, das die tschechoslowakischen Fallschirmspringer Josef Gabčík und Jan Kubiš durchführten. Geschildert wird auch die Ausbildung der Fallschirmspringer in Großbritannien. Ein Großteil der Dokumente steht im Zusammenhang mit dem politischen System des Protektorats und mit dem Repressionsapparat der deutschen Besatzer. Zudem werden tschechische Widerstandsorganisationen vorgestellt. Daniel Herrmann leitet das Institut für das Studium totalitärer Regimes in Prag, das gemeinsam mit dem Militärhistorischen Institut die Ausstellung zusammenstellte. Das Attentat sei für ganz Europa bedeutend gewesen, meint Herrmann.
Das war sehr wichtig, vor allem deswegen, dass Reinhard Heydrich war auch einer der Hauptautoren von Holocaust, von Shoah. Und das Attentat war ein Ausdruck des Protests. Und das finde ich sehr wichtig zu sein, dass die Leute waren nicht nur wie Opferschafe, aber aktiv dagegen, gegen diese Ideologie, gegen Staatsterrorismus. Und das ist ein Signal, ein Zeichen, das über die Zeiten hinaus weitergeht. Das finde ich sehr wichtig zu sein, nicht nur also für die böhmischen Länder, sondern auch für gesamtes Europa und für die gesamte Welt.
Während des Kommunismus wurde praktisch über Attentat fast geschwiegen oder wurde die Bedeutung unterschätzt. Hat man seit der Wende etwas Neues entdeckt? War es möglich, auch in anderen Archiven danach zu forschen?
Ja, natürlich. Während der kommunistischen Zeit wurde die ganze Geschichte politisiert und die kommunistische Ideologie hat praktisch alles kontrolliert. Natürlich nach der Wende konnten unsere Historiker in den Archiven, zum Beispiel in Großbritannien, in London, weiter studieren und haben also viel Neues entdeckt. Natürlich war das alles eine wichtige Aktion des britischen Geheimdienstes mit der Zusammenarbeit mit der tschechoslowakischen Exilopposition, die in Großbritannien lebte damals. Und davon spricht man ganz offen erst nach der Wende, weil, wie gesagt, also vorher in der kommunistischen Zeit war alles politisiert oder durch die Optik der kommunistischen Ideologie, dass nur die Kommunisten die echte Opposition waren. Und das stimmt natürlich nicht.
Das war Daniel Herrmann, Leiter des Instituts für das Studium totalitärer Regime in Prag. Mit ihm hat Martina Schneibergová gesprochen. Die Ausstellung über das Attentat auf Heydrich ist im Prager Waldsteingarten noch bis zum 15. Juli zu sehen. Tschechisch-deutsche Beziehungen sind heute glücklicherweise grundlegend anders. Dazu gehört zum Beispiel der Wettbewerb Jugend debattiert international. Er findet auch in 8 Ländern Mittel- und Osteuropas statt. Tschechien gehört zum 5. Mal dazu. Am Donnerstag kam es im Prager Musikmuseum zum diesjährigen Finale auf Landesebene. Der Sieger darf dann zum internationalen Finale fahren. Laura Staniszewski war dabei.
Herzlichen Glückwunsch, den Landessieger.
Thomas Schwarz ist der glückliche Sieger, der Tschechien beim internationalen Finale Jugend debattiert vertreten wird. Am Mittwoch hat er sich gegen seine 3 Mitstreiter durchsetzen können. Dementsprechend freut er sich auf die finale Diskussion.
Ich tue gerne debattieren, ich streite mich gerne in meinem persönlichen Leben und deshalb macht mir auch debattieren Spaß.
Insgesamt 415 Schüler an 22 Schulen in Tschechien hatten sich für den diesjährigen Wettbewerb beworben. Bei den Vorentscheiden wurden die vier Besten für das Finale auf Landesebene ausgewählt. Die Regeln sind immer gleich. Debattiert werden Themen, die gesellschaftspolitisch relevant sind. Das alles natürlich in Deutsch. Vor der Debatte wird ausgelost, wer die Pro- und wer die Kontraseite vertritt. Das Finale am Mittwoch wurde durch Detlef Lingemann, dem deutschen Botschafter in Prag, eröffnet. Er unterstützt den Wettbewerb gerne.
Projekte, die mit Jugend debattiert, sind daher wichtig, um zu lernen, sich schon in jungen Jahren mit verschiedensten Fragen auseinanderzusetzen, sich eine eigene Meinung zu Themen in Politik und Wirtschaft zu bilden und auch zu lernen, die Meinung des anderen zu respektieren und mit ihr angemessen umzugehen.
Nach den Eröffnungsreden wurde es spannend. Die vier Finalisten betraten die Bühne. Thomas Schwarz und Jan Masac vertraten die Kontraseite. Kamila Abrahamova und Iva Kostelatsova das Pro. Die Debatte, die sich in drei Runden gliederte, dauerte insgesamt 15 Minuten. Überschritten die Teilnehmer die vorgegebene Redezeit, klingelte der Zeitwächter. Das Thema der Debatte am Mittwoch soll in Tschechien die Erziehung zum Nationalstolz in den Lehrplänen verankert werden. Kamila Abrahamova. Sie denke, das Fach trage dazu bei, sich mit seinem Land, also Tschechien, besser identifizieren zu können und insbesondere Schülern anderer Nationen ein besseres Verständnis für das Land zu vermitteln, so Kamila Abrahamova. Doch die Kontraseite hielt dagegen. Thomas Schwarz. Er sehe keine Möglichkeit, die Schüler in solch einem Fach zu benoten. Es gebe keine Richtlinien, nach denen Vorträge, Klausuren oder Projekte bewertet werden könnten, sagte Thomas Schwarz. Dieses und weitere Argumente überzeugten die Jury. Zusammen mit dem Sieger darf auch der zweitplatzierte Jan Masac zum internationalen Finale nach Litauen fahren. Dort treffen alle Landessieger Mittel- und Osteuropas aufeinander.
Herzlichen Glückwunsch also an den Sieger auch von uns. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Und nun ist wie jede Woche Zeit für eine neue Tschechisch-Lektion. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneiberková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in der heutigen Ausgabe des Sprachkurses geht es um Lebensmittel, aber im Unterschied zu den Gewürzen begleitet das heutige Thema einen Menschen von der Geburt bis zum Tod. Es geht um die Milch.
Mléko.
Die Milch.
Mléko.
Oder
Mlíko.
Ist eine weiße Flüssigkeit und für Neugeborene die erste Nährstoffquelle. Säuglinge.
Kojenci.
Bekommen sie genauso wie Säugetiere
Safce
von ihrer Mutter. Im Laufe der Zeit wird auch bei Menschen die Muttermilch
Materské mléko
durch Milch bestimmter Tiere, hauptsächlich von Kühen, ersetzt. Diese trinkt man direkt oder nutzt sie zur Zubereitung eines Breis.
Kaše.
Sei es Grießbrei,
Krupicová kaše,
Kartoffelbrei,
Bramborová kaše
oder Haferbrei.
Ovesná kaše.
Oder aber man kocht mit ihr einen Pudding.
Pudding.
Bei der Milch unterscheidet man je nach dem Fettanteil die Vollmilch,
plnotučné mléko,
Halbfettmilch,
polotučné mléko
und Magermilch,
odtučněné mléko.
Noch fettiger als Vollmilch ist die Sahne,
smetana.
Milchprodukte,
mléčné výrobky,
sind zum Beispiel Butter,
máslo
und Käse,
sýr.
Beim Käse unterscheidet man verschiedene Sorten wie Hartkäse,
Tvrdý sýr,
Frischkäse,
Čerstvý sýr,
bzw. Schmelzkäse,
Tavený sýr.
Aus Milch entsteht auch Quark,
Tvaroh.
Ein bisschen Milch findet man zudem in der Milchschokolade,
Mléčná čokoláda.
Eine besondere Gruppe bilden Sauermilchprodukte. Sehr beliebt ist und sehr oft gegessen wird der Joghurt,
Joghurt.
Getrunken wird Kefir,
Kefir,
bzw. die Acidophilus Milch,
Acidophilní mléko.
Dies klingt zwar wie ein Begriff aus dem Chemieunterricht, der Begriff ist dennoch üblich. Bei der Milch, Achtung, nach einigen Tagen kann sie sauer werden,
Skisnout,
bzw. gerinnen.
Srazice.
Beim Kochen kann sie wiederum überlaufen.
Utece.
Oder anbrennen.
Připálice.
Nur indirekt mit der Milch verbunden sind die Milchstraße.
Mléčná dráha.
Der Milchzahn.
Mléčný zub.
Die Hautmilch.
Pleťové mléko.
Oder das Milchglas.
Mléčné sklo.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Mit Milch gestärkt können wir uns nun auch geistigen und schönen Dingen zuwenden. Das Franziskanerkloster Hayek liegt nur etwa 15 Kilometer westlich von Prag. Vor allem in der Barockzeit war es ein beliebtes Ziel vieler Pilger. Seit den 1990er Jahren bemühen sich die Franziskaner aus Prag, das verfallene Klosterareal zu sanieren und es wenigstens während der Sommerzeit wieder zu nutzen. Nach Hayek lädt sie Martina Schneiberkova im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Für Wanderlustige ist es ein guter Tipp, das Franziskanerkloster Hayek. Denn das Kloster fahren weder Busse noch Züge an und von der nächsten Bushaltestelle in der Gemeinde Červený Újezd sind es noch einige Kilometer bis zum Eingang ins Klosterareal. Von der Straße aus ist Hayek kaum zu sehen, denn die Gebäude sind hinter hohen Bäumen versteckt. Nicht zufälligerweise erhielt das Kloster schon früher den Namen Hayek, auf Deutsch Waldl. Durch ein Tor kommt man zu den Klostergebäuden, denen man ansieht, dass sie dringend eine Sanierung brauchen könnten. Jan Maria Vianne Dohnal ist Provinzial der Franziskaner in Tschechien. Am 1. Mai zelebriert er unter freiem Himmel im Klosterhof einen Gottesdienst, mit dem die Pilgersaison sozusagen eröffnet wurde. Der Franziskaner erzählt, er habe das hiesige Kloster zum ersten Mal im Jahre 2000 gesehen, als er zum Provinzial gewählt wurde.
Als ich sah, in welch desolatem Zustand sich das Kloster befand, war ich sehr traurig. Damals hat hier nebenan in einem Häuschen ein Ehepaar gewohnt, das versuchte, sich einigermaßen um das Areal zu kümmern. Der Elan dieser Leute und ihre Beziehung zu diesem Ort haben mich davon überzeugt, dass es Sinn hat, das Kloster überhaupt zu besuchen. Ich fing an, immer öfter hierher zu fahren und allmählich habe ich den Ort in mein Herz geschlossen. Ich hatte noch einen anderen Grund dazu. Als mich die Mitbrüder zum Provinzial der Franziskaner wählten, haben mir einige der ältesten Ordensmitglieder von diesem Kloster erzählt. Sie haben mir gesagt, du musst Kloster Hayek retten. Anfangs habe ich nicht verstanden, warum sie sich gerade für diesen Ort so stark einsetzten. Aber während der häufigen Besuche kam ich zum Schluss, dass es wirklich ein gesegneter Ort ist.
Die Geschichte des Klosters Hayek begann im 17. Jahrhundert, als an diesem Ort eine Loretto-Kapelle erbaut wurde. Die Ländereien gehörten dem adeligen Ehepaar Zdjarski. Es ließ eine Kopie der sogenannten Casa Sancta aus dem italienischen Loreto errichten. Es handelt sich um eine der ersten Kopien des Heiligen Hauses von Loreto überhaupt. Der Legende nach haben Engel im 13. Jahrhundert das Haus der Heiligen Familie aus Nazareth nach Loreto in Italien übertragen. Die Kapelle in Hayek, sie wurde dann 1625 geweiht.
Tento domek pani Marie byl postavený z vděčnosti.
Die Kapelle haben die Stjarskis aus Dankbarkeit erbauen lassen. Denn sie hatten 5 Töchter, sehnten sich aber nach einem Sohn. Als der Sohn zur Welt kam, beschlossen sie, den Wallfahrtsort Loreto zu besuchen, um Gott zu danken. In Loreto haben die glücklichen Eltern dann die dortige Casa Sancta genau vermessen, für den Bau einer ähnlichen Kapelle in Böhmen. Die Loreto-Kapelle in Hayek ist schnell bekannt geworden und zog viele Pilger an. Um die Kapelle hat sich zu Anfang ein Eremit gekümmert, der hier lange Jahre gelebt hat.
Als bereits Tausende von Pilgern jährlich nach Hayek strömten, wandte sich die Familie Zdarsky an den Franziskanerorden. Sie baten den Orden, den Wallfahrtsort zu betreuen. 1659 wurde hier ein Kloster gegründet, dessen Bau sich jedoch über Jahre hinzog. Die Klostergebäude wurden um die Kapelle herum gebaut. Die barocke Loretto-Kapelle befindet sich somit inmitten des Klosterareals. Der Provinzial macht auf die einzigartige Marienstatue aufmerksam.
Diese schwarze Madonna ist Teil eines herrlichen Barockaltars, der hier derzeit noch nicht wieder steht. Diese Statue haben die Zdarskys im 17. Jahrhundert aus Italien mitgebracht. Sie haben sie in Loreto fertigen lassen. Ich habe gelesen, dass die Casa Sancta in Loreto Anfang des 20. Jahrhunderts durch einen Brand beschädigt wurde. Dem Brand fiel angeblich auch die dortige Madonna zu Opfer. Hier in Hayek ist eine Madonna aus Loreto erhalten geblieben.
Takže my máme vlastně originálnější, než mají v Loreto teďka. A tím asi ani nesmíme říct, proč, aby po nás nechtěli.
Die Madonna von Hayek ist samt dem Barockaltar erhalten geblieben, auch wenn das ganze Kloster in den 1950er Jahren geplündert wurde. Kurz bevor die Kommunisten das Eigentum der Kirchenorden beschlagnahmten, beschlossen die Franziskaner von Hayek, den Barockaltar restaurieren zu lassen. Der Altar wurde darum aus dem Kloster transportiert. Er tauchte später als Nebenaltar in der Franziskanerkirche in Pilsen auf. Von dort wurde er vor etwa 10 Jahren in die Prager Franziskanerkirche Maria Schnee gebracht. Der Orden rechnet damit, den Originalaltar wieder in Hayek aufzustellen, sobald das Kloster besser instand gesetzt ist. Hayek war ein beliebter Wallfahrtsort. In einer Chronik aus dem Jahre 1722 ist sogar von 60.000 Pilgern während eines Jahres die Rede. In den 1720er Jahren wurden dank mehrerer Mäzene insgesamt 20 Nischenkapellen entlang des Pilgerwegs erbaut, der von Prag nach Hayek führte.
Diese Kapelle sind nicht nur einfach, aber schön.
Diese kleinen Kapellen wurden damals sehr einfach gestaltet. Heute sind nur noch 11 Originalkapellen erhalten. In der oberen Hälfte jeder Kapelle befand sich ursprünglich eine Freske, auf der ein Ereignis aus dem Leben von Jungfrau Maria dargestellt wurde. In der unteren Hälfte gab es ein Bild aus dem Leben des heiligen Franziskus von Assisi. Die Pilger blieben vor jeder Kapelle stehen und beteten. Die Kapellen, die den Weg nach Hayek säumen, gehören nicht dem Franziskanerorden, sondern den Gemeinden, auf deren Gebiet sie stehen. Einige der Gemeinden kümmern sich sehr gut um die Barockkapellen. Auch wenn die Fresken nicht mehr erhalten geblieben sind, wurden die Kapellen instand gesetzt.
Die Prager Pilger sind zu Beginn ihrer Pilgerfahrt meist festlich gekleidet und mit Gesang zum Strahov-Kloster gegangen. Dort zogen sich die Teilnehmer der Pilgerprozession um und zogen in Alltagskleidung am Kloster am Weißen Berg vorbei bis nach Hayek. Nach dem Gebet bei der letzten Kapelle vor dem Kloster zogen sich die Pilger meist wieder um. Festlich gekleidet betraten sie dann das Kloster Hayek, wo sie von den Franziskanern begrüßt wurden. Die Pilger verbrachten die Nacht üblicherweise in den Kreuzgängen des Klosters. Am nächsten Tag verabschiedeten sie sich nach einer Festmesse und der Predigt und kehrten wieder zurück. Im Jahre 1950 wurde das Kloster Hayek wie viele andere Klöster in der Tschechoslowakei in ein Internierungslager für Geistliche verwandelt. 3 Jahre lang diente das Areal als Gefängnis und Arbeitslager für Mitglieder verschiedener Kirchenorden. Ab 1953 nutzte die Armee die Klosterräumlichkeiten. Jan Maria Werne Dohnal.
Některé věci třeba už jsme i zjistili, ale to je tak těch
Wir haben bereits ein wenig über diese Zeit in Hayek herausfinden können. Ansonsten sind die 37 Jahre während des Kommunismus in der Geschichte des Klosterareals ein geheim gehaltenes Kapitel. Niemand der früheren Armeeangehörigen, die hier damals stationiert waren, ist bereit, darüber zu reden. 1991 wurde das Kloster stark beschädigt, an den Franziskanerorden zurückgegeben. Der Orden hatte damals wenige Mitglieder und so war es in den ersten Jahren unmöglich, sich um eine Sanierung zu kümmern. Erst nach einigen Jahren fingen wir damit an. Zuerst mussten wir viel Beton und Gerümpel aus den Räumlichkeiten entfernen. Dann begannen wir mit einer Dachreparatur. Voriges Jahr wurde im Kreuzgang ein Altar aufgestellt, um hier Messen für die Pilger lesen zu können. Die kleine Loretto-Kapelle reicht nämlich nicht mehr aus. Am 1. Mai haben wir sozusagen die Pilgersaison nun eröffnet. Es werden hier während der Sommermonate etwa 14 Gottesdienste für die Pilger zelebriert. Zudem werden hier gelegentlich auch Messen für verschiedene Gruppen von Gläubigen gelesen, die hierher kommen, um bei den Sanierungsarbeiten zu helfen. Ich meine, dass Hayek ein von Gebeten erfüllter Ort ist. Die 300 Jahre, in denen hier die Ordensbrüder lebten, kann man nicht auslöschen.
Das Kloster Hayek ist am einfachsten von der Bushaltestelle in der Gemeinde Červený Újezd zu erreichen. Oder man kann aus Prag auch mit der Bahn nach Jeneč reisen. Von dort ist Hayek nur etwa 3 Kilometer entfernt. Passionierte Pilger können auch vollständig zu Fuß von Prag nach Hayek gehen.
Zurückgekehrt in Prag bleibt mir nur noch der Hinweis, auch die deutsche Version von Radio Prag hat ein Facebook-Profil, auf dem Sie unter anderem Ihre Anmerkungen und Kommentare schreiben können. Zudem können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des tschechischen Rundfunks runterladen und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.